Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist Teil 3 dieses Interviews. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Im Endeffekt, wenn es gelingt, für die Kunden des Unternehmens einen Nutzen zu stiften, geht der Rest ja mit, weil dann hat man wahrscheinlich im Betrieb auch einen Nutzen für die Mitarbeiter, weil wenn die Mitarbeiter nicht gescheit arbeiten können, haben die meistens den Endkunden keinen guten Nutzen. Und dann hat der Abteilungsleiter meistens auch ein gutes Ergebnis, nicht? Wenn
sollte so sein, wobei dazwischen gibt es ja oft fake it until you make it.
Ja, ja. Wobei das ja grundsätzlich nicht so schlecht ist, allerdings man kann es ja übertreiben, ja.
Es kommt immer darauf an, wer wie viel Schmerzen hat.
Ja, ja. Und von welcher Basis man rausgeht, nicht? Wenn man jetzt so ein Mensch ist, der sich extremst verantwortlich fühlt und immer alles ganz genau und 100% machen will, dann sollte sich das Fake it until you make it mal ans Herz nehmen, weil man eher schon auf der Lacken, also auf der, wie nennt man das jetzt, Nischere arbeitet, eigentlich dann vielleicht nicht so sehr.
Ja. Das ist ja wie wenn, ich habe einen Versicherungsfall gemeldet bei meiner Versicherung. Boah, Online-Formular, coole Sache, trag alles ein, musst mit niemandem reden, keine Warteschlange, abschicken. Dann passiert ein paar Tage nichts. Dann rufe ich an. Ja, nee, also das haben wir nicht im System. Ich sagte, ich habe es doch im Formular eingegeben. Ja, nee, also das wird nicht automatisch übertragen. Da sind die Kollegen mit dem Übertragen noch im Rückstand. Warten Sie noch eine Weile.
Ah,
also da habe ich nach außen einen Kundennutzen geschaffen, aber ich habe intern viel mehr Arbeit generiert.
Jetzt können wir nur hoffen, dass das nur im Beta-Stadium ist und die Schnittstelle erst gemacht wird. Aber wahrscheinlich ist die Hoffnung vergebens und das ist ein Provisorium,
das Standard. Das kommt darauf an, ob das Projekt jetzt schon abgeschlossen ist oder nicht.
Richtig, genau, richtig.
Und das ist auch eine Verhaltensänderung oder eine Denkänderung. Ich denke nicht mehr in Projekten. Mhm. Also ich brauche Projekte schon noch teilweise, aber ich denke nicht mehr im Sinne von, hier habe ich einen Plan, hier habe ich ein Ende, fertig. Mhm. Nee, Service bedeutet kontinuierlich den Kundennutzen zu liefern und zu verbessern. Mhm.
Den Blick hat der Service Owner.
Den sollte der Service Owner haben und ab einer gewissen Größe hat man dann auch jemanden, der für das gesamte Portfolio verantwortlich ist, der sollte den Blick natürlich auch haben. Oder sie. Also weil auch der Service Owner wird ja blind. Irgendwann.
Ja, ja, stimmt, ja.
Okay. Und dann haben wir noch die Menschen, die mit dem Kunden reden.
Mhm.
Die dürfen auch alle wieder miteinander reden.
Mhm. Ja. Mir sind zuerst gerade noch zwei Themen im Kopf geblieben, auf die ich kurz eingehen würde, die ansprechen würde. Also, du hast ja das Thema Speisekarte verglichen mit dem Servicekatalog. Es gibt ja allerhand so Restaurant-Shows und da merkt man ganz häufig, dass die dann sagen, also ich halt nicht so häufig, aber wenn ich es gesehen habe, dann ist ganz oft drum gegangen, die Speisekarte ist zu groß, da ist viel zu viel Zeug drauf. Ja. Da sind so ein Buch an Speisen in einem Dorfgasthaus. Und was ist das Ergebnis? Die Kunden bestellen eigentlich eben, weil sie überfordert mit der Auswahl sind. Und die Küche muss aber unendlich ist übertrieben, aber halt viel, viel Rohstoffe bereithalten, Know-how haben, vielleicht auch Werkzeuge, also Kochgeräte und so was haben, für Dinge, die vielleicht einmal im Jahr bestellt werden. Und da ist es doch das Erste, dass mal ausgestrichen wird. Und dann leiden meistens diese Gasthausbesitzer. Um Gottes Willen, das können wir nicht wegstreichen. Kauft es werden eigentlich nicht. Aber es ist so super. Na, weg. Ja. Und so ähnlich ist dann, da wenn man mal diese Services, erstens mal sich bewusst, was machen wir überhaupt, und dann ausmistet. Weil es vergeht ja kein Tag nicht, wo nicht irgendwas reinkommt über die Fachpresse, was man das als haben muss, als Anbieter oder als Fachabteilung. Mhm. Was ist nicht, die Zukunft wird das sein und die Kunden erwarten dieses und die IT-Leiter benötigen das. Das ist ja unglaublich. So Fachzeitung kannst du fast nicht mehr lesen. Das ist ja nur mehr so ein Schlagzeilen, da dreht es auf den Morgen um. Und wenn man da jetzt, sage ich mal, die ganze stabil aufgestellt ist und aber ganz oft Nein zu sagen, dann hast du auf einmal wirklich nicht nur eine Speisekarte, sondern eine Speisebibel, also so ein dickes Buch, wo jeder Schmarrn drin ist und nirgendwo kennst du dich gescheit aus. Mhm. Und wenn man Pech hat, bestellt dann auch noch wer was von Seite 150. Und da musst du einen Service aufrechthalten für einen User oder sowas. Nur weil man halt einmal wenig oft einklicken kann. Oder wie siehst du das?
Die Gefahr besteht natürlich. Und im Restaurant, um die Litanei zu vervollständigen, führt es ja dann häufig dazu, dass der Koch zu Convenience Food greift.
Mhm. Ja.
So. Also kriege ich irgendwelches Beutelessen. Naja. Die Frage ist ja immer, wer trifft die Entscheidung, dass etwas auf die Speisekarte kommt oder nicht? Und das hat ja aus meiner Sicht ganz häufig damit zu tun, wer hat denn den Schmerz damit? In ganz vielen Unternehmen ist es so, den Schmerz hat die IT-Abteilung, weil sie ein IT-Budget hat. Sie muss das irgendwie daraus bezahlen. Und da habe ich es als Fachabteilung natürlich total einfach zu sagen, hey du Markus, ich wünsche mir das, das, das und das, aber so schnell. Platin-Türklinken beispielsweise. Ich muss es ja nicht bezahlen. Es hilft. Es ist ja, es ist schön. Und wenn ich dann als IT nicht sage, nee, machen wir nicht oder so, dann wird es problematisch, beziehungsweise selbst wenn ich sage, geht es häufig zu meinen Ungunsten aus. Das heißt, wenn ich jetzt unternehmerisch auf das Ganze drauf gucke, dann ist mir diese Abgrenzung zwischen IT-Abteilung und Fachabteilung völlig egal. Und dann ist ein IT-Budget an sich auch das Schlimmste, was ich machen kann. Das heißt, und das war auch mein Weg als CEO, ich habe dort von vornherein schon im Vorstellungsgespräch bei meinem Vorstand gesagt, ich will kein IT-Budget. Wir machen das nur, wenn wir das an die einzelnen Unternehmen aufwandsgerecht verrechnen.
Als interner IT-Service-Dienstleister.
Genau.
Ja. In Unternehmen, im Unternehmen.
Richtig. Also dort aufgrund der Holdingstruktur muss ich Rechnungen stellen, aber auch da nicht irgendwelche Pauschalen oder sonstige Dinge. Weil damit ist dann der das konsumieren will, in der Verantwortung. Und der Weg, den ich dann gegangen bin, ist zu sagen, okay, hey, cool, neue Anforderungen. Komm um die Ecke, wir reden drüber. Aha, interessant. Können wir uns vorstellen? Machen wir mal ein Grobkonzept. Und aus dem einen Ergebnis dieses Grobkonzepts war Kosten. Und damit gehe ich zur Fachabteilung und sage, liebe Fachabteilung, guck, wenn du das und das und das haben möchtest, daraus erwartest du dir diesen Nutzen, dann kostet dich das im Monat so und so. Möchtest du es haben? Und in den Kosten ist natürlich dann drin, ich brauche Lizenzen, ich brauche Hardware, ich brauche Manpower, ich brauche Frauenpower, ich brauche dieses, ich brauche jenes. Das heißt, die Kosten sind transparent. Und die Fachabteilung entscheidet jetzt, kriege ich das Geld jemals wieder eingespielt? Ja. Sprich, ich mache aus dem, was es eigentlich nicht gibt, IT-Kosten, mache ich Prozesskosten. Und damit sollte jeder Abteilungsleiter, jeder Teamleiter umgehen können.
Ja.
Mhm. So. Und damit kriege ich geregelt, dass nur das im Unternehmen auf der Speisekarte steht, was die Leute auch tatsächlich haben wollen. Was ich dann natürlich hinten raus noch machen muss, ich muss die Nutzung im Auge behalten. Mhm. Und ich muss die Kostenentwicklung im Auge behalten. Um sagen zu können, hey, ihr habt hier vor 3 Jahren euch mal diesen Service bestellt. Coole Sache, aber wenn wir uns das angucken, es nutzt kaum einer. Brauchen wir das noch? Und an der Stelle hilft es mir immer massiv, zu sagen, der IT-Leiter, die IT-Leiterin hat eine Verantwortung im Unternehmenssinne.
Ja.
Nicht im Sinne der IT, sondern im Unternehmenssinn. Immer die richtigen oder die guten, die besseren Entscheidungen aus Sicht des Unternehmens zu treffen.
Ja, dazu gehört auch aufräumen. Also aufräumen im Sinne von Services, die nicht ausreichend genutzt werden, wegzuschmeißen.
Jeden Service, den ich abschalte, der ist sofort EBIT wirksam.
Ja. Und da sprechen wir EBIT wirksam nicht, weil wir jetzt weniger Strom brauchen oder einen Server weniger, sondern vor allem auch die Betreuung des Services. Es gibt ja kaum Services, die man einmal einrichtet und dann laufen die. Da muss man drauf schauen, da muss man warten, da muss man backuppen, da muss man Updates installieren und.
Ja. Naja, in Zeiten, in denen ich aber auch über Subscriptions meine Software beziehe, in denen ich über entsprechende Services meine virtuellen Maschinen beziehe und so, habe ich ja nicht nur die EDA-Kosten, sondern ich habe wirklich sinkende Kosten. Und wenn ich mir manchmal angucke, was für Kosten dahinter sind, wenn du da beispielsweise Oracle-Lizenzen für zahlst, ja, das sieht der Chef sofort im EBIT.
Ein Haken macht da schon bilanzwirksame Kosten aus. Ein Haken, ja. Ja, okay. Ja, das ist ein guter Ansatz. Der IT-Leiter hat nicht IT-Verantwortung, sondern Unternehmensverantwortung.
Mhm. Ja. Das hat eigentlich, aus meiner Sicht, müsste das jede Führungskraft haben.
Ja, ich meine, es ist ja nicht umsonst, dass man ja oft CIO sagt, also mit einem C-Level, nicht? Also direkt nehmen CEO. Ja. Oder manche schreiben es drauf und leben es halt nicht. Also das ist nicht. Ja, was auf der Karte steht oder in der Signatur.
Wenn ich einen besten Techniker zum CIO mache, habe ich was falsch gemacht als Unternehmer.
Ja, dann haben wir einen besten Techniker verloren und einen schlechten CIO gewonnen. Genau. Ne? Mhm. Was anderes haben wir noch schnell aufgeschrieben, weil du gesprochen hast von einem Kollegen, ja, mein Exchange funktioniert. ab und an kommt mir vor, dass man so ein intrinsisches Schulddenken haben. Gerade im Technikerbereich, in diese Nerds, sagen wir mal, die was extreme Spezialisten im Bereich sind, kommt man vor, die sind ganz leicht passieren, dass die gekränkt sind oder sich persönlich angegriffen fühlen, wenn man sagt, E-Mail geht nicht. Ja, aber mein Exchange geht. Da ist man in so einer Rechtfertigungsschleife drin, wo man nicht rauskommt. Nicht? Also auf jede Frage kommt, ja, mein Exchange funktioniert, ändert aber nichts dran, dass der gesamte Dienst nicht funktioniert. Und wenn man dann nachher, vielleicht ist die danach so gegangen, dann habt ihr herausgefunden, dass es an was, Spam oder was, hängt, dann war der vielleicht dann gekränkt, dass ihr euch eingemischt habt in sein E-Mail-Thema. Also wir haben da, das ist wieder auf der Persönlichkeitsebene ein großes Thema. Wie siehst denn du das? Wie kann man dem begegnen? Beziehungsweise, wie viel Augenmerk sollte man dem schenken?
Kommunikationsdynamik in Teams. Sehr schön.
So kann man es auch nennen. Ja.
Also ich stimme dir insofern zu, da ist der Gottstatus gefährdet. Mhm. So. Und jetzt ist es ja eine Frage, komme ich um die Ecke und sage, du Markus, dein scheiß Exchange geht schon wieder nicht. Oder komme ich um die Ecke und sage, du Markus, wir haben jetzt hier 15 Tickets bekommen, dass die Leute Probleme haben, E-Mails zu versenden und zu empfangen. Lass uns mal gemeinsam gucken, woran das liegt. Ich glaube, da ist eine andere Reaktion dann dahinter.
Schon ganz anderer Einstieg, ja.
Das kann ich einmal deswegen machen, weil ich weiß, was ist denn dieses Bedürfnis für diesen Service dahinter? Und es geht erstmal nicht um das technische Stück. Was weiß ich, woran das liegt? Aber das Bedürfnis, was die Leute haben, da draußen E-Mails zu senden und zu empfangen, ist gestört. Es wird gerade nicht erfüllt. Und da müssen wir jetzt halt mal gucken, warum das nicht erfüllt wird. Also hilft mir auch da so, dass das Abstrahieren von konkreter Technik, in Klammern, mit der sich viele Menschen halt identifizieren in der IT, um dort einen wesentlich besseren Einstieg in die Kommunikation zu haben, in das Troubleshooting zu haben. Und dann nicht zu sagen, hey, du bist schuld. Ja. Und da bin ich wieder bei den Führungskräften, das ist auch was Wichtiges. Wir dürfen den Menschen versichern und wir dürfen es dann hinten raus auch leben, dass es nicht um Schuld geht.
Bin ich ganz bei dir.
Weil das, ich sage immer, das Konzept von Schuld erschließt sich mir nicht. Weil es bringt mir ja hinten raus auch nichts mehr, wenn ich rausfinde, Markus, dass du schuld daran warst, dass E-Mail nicht ging. Was habe ich denn davon?
Ja, nichts. Genau. Also ich finde auch, also Schuld bedingt ja meiner Definition nach immer, dass etwas vorsätzlich gemacht worden ist. Und ich behaupte mal, dass niemand, vorsätzlich den E-Mail-Dienst abschießt. Sondern es ist passiert nicht. Oder es ist ein Update gekommen oder schon was. Aber gleichzeitig ist es so, also ungleichzeitig ist es so, dass jemand verantwortlich dafür ist. Und das ist ein großer Unterschied. Mhm. Verantwortlich heißt, ich kann nichts dafür, also der Mensch ist nicht schuld dran, aber trotzdem hat er die Verantwortung, dass das Zeug läuft. Und wenn derjenige, welche oder diejenige, welche dann die Verantwortung übernimmt, dass das wieder läuft, dann gibt es ja nichts vorzuwerfen. Nicht?
Es fehlt dann noch ein Schritt. Und der ist auch ganz wichtig. Weil du gerade das Wort Update in den Mund genommen hast.
Ja.
Wie konnte es dazu kommen? Mhm. Oder vielleicht auch schon ein bisschen zu aggressiv. Wie können wir jetzt zukünftig verhindern, dass es wieder zu so einer Situation kommt?
Genau, dass mit einem Update alles steht zum Beispiel. Ne?
Ja. So. Update. Also diese Root Cause Analyse, die Retrospektive zu gucken, was ist schief gelaufen, weil Ziel ist es ja, zukünftig das zu verhindern. Das ist nicht passiert, weil jede Störung ist ja Mist.
Genau,
wie lange war es? Zeit, niemand, Aufwand.
Ja. Ist ungut für den Verantwortlichen und ja. Genau, also wobei, Verantwortung bedingt für mich auch, dass man eben diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess mitdenkt und immer schaut, wenn was passiert, wie kann ich's, was kann man daraus lernen, wie kann man es besser machen. Ne?
Allerdings eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Und da kannst du ja bei dir mal im Unternehmen auch schauen. Ganz viele ITler fühlen sich in der Aufgabe der Feuerwehr am wohlsten.
Ja.
Warum? Sie bekommen Anerkennung.
Ja.
Sie fühlen sich wertgeschätzt in dem Moment. Und da die Frage wieder an die Führungskräfte, kriegen wir das nicht auch irgendwie anders hin, die Menschen wertzuschätzen und dass sie sich gebraucht fühlen und dass sie sich in ihrer Expertise gefordert fühlen, als dass Störungen passieren müssen?
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.